Inforadio Podcast.
Turbulenzen an den Finanzmärkten, die Macht der Ratingagenturen, überzogene Erwartungen, unsichere Einkommensverhältnisse. Eine Branche kennt das alles schon sehr lange und entwickelt sich dabei immer weiter. Der Kunstmarkt. Herzlich willkommen zum Forum im Inforadio aus dem Museum für Film und Fernsehen in Zusammenarbeit mit der Senatsinitiative Projekt Zukunft. Wir blicken heute auf die Stadt, auf die Kunst und auf den Markt. Was boomt, was dümpelt, wo entscheiden künstlerische Kriterien, wo Anlagekriterien über die Entwicklung dieses wichtigen Sektors der Kreativwirtschaft in Berlin? Was davon sind alte Themen, was ist jüngst hinzugekommen? Fest steht, aus der ganzen Welt schaut man derzeit auf Berlin als Kunstmarktstandort, aber das Geld wird möglicherweise doch anderswo verdient. Das muss die Politik und das muss die Verwaltung auf den Plan bringen. Und deshalb steht auch neben mir Eva Imlauer-Blömers. Eva Imlauer-Blömers hat mit Projekt Zukunft, dieser Landesinitiative der Wirtschaftssenatsverwaltung, seit langem den Kunstmarkt beobachtet und begleitet im Verhältnis zu den anderen Bereichen der Kultur- und Kreativwirtschaft. Wo steht da in Berlin der Kunstmarkt und warum?
Den Kunstmarkt muss man von zwei Seiten aus betrachten. Auf der einen Seite gilt der Berliner Kunstmarkt weltweit als der wichtigste Hoffnungsträger sozusagen für die Stadt. Wir haben inzwischen über 6.500 Künstler. Viele davon kommen eben aus dem Ausland. Wir haben sehr, sehr viele Galerien in der Stadt. Der Kunstmarkt ist international von sehr, sehr hohem Ansehen. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, dass der ökonomische Wert des Kunstmarktes innerhalb der Kultur- und Kreativwirtschaft nahezu verschwindend ist. Nur knapp 2% des gesamten Umsatzes in der Kultur- und Kreativwirtschaft fällt auf den Kunstmarkt. Und das führt natürlich dazu, dass die Einkommen gering sind, die Produzenten wenig verdienen, die Galeristen immer wieder darüber klagen, dass sie zu wenig Einnahmen erzielen, viele Galerien auch wieder zumachen. Also wir sehen, da sind einige Probleme, die zu lösen sind.
Wo sehen Sie die Aufgaben, die Möglichkeiten, den Rahmen, den Politik, den Verwaltung leisten kann? Und wo sind die Akteure selber gefragt?
Also die Landesinitiative zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie sagt, wir haben große Dinge zu tun, nämlich den sogenannten Strukturwandel in Berlin zu bewältigen. Das ist uns auch in vielen, vielen Bereichen gelungen. Aber das kann natürlich nicht die Verwaltung oder die Politik alleine. Also gerade wenn neue Strukturen aufzubauen sind, dann sind Netzwerke nötig. Und auch wir in der Verwaltung arbeiten eben in Netzwerken zusammen, sowohl mit den anderen Verwaltungen, mit der Wirtschaft, mit Verbänden und Ähnlichem. Und ich denke, das ist auch der richtige Ansatz. Und das wäre auch aus meiner Sicht der richtige Ansatz für den Kunstmarkt. Der Kunstmarkt, denke ich, zeichnet sich durch etwas aus, was ihn auch unterscheidet von den anderen Kreativbranchen, die wir in der Stadt haben. Der Kunstmarkt gilt als sehr individualistisch. Jeder macht seins. Man lässt sich nicht unbedingt gerne sozusagen in die Karten schauen. Das ist aber, glaube ich, ein Hemmnis für die wirtschaftliche Entwicklung, für eine breite wirtschaftliche Entwicklung des Marktes. Und ich denke, der Kunstmarkt kann sich hier auch etwas orientieren an den Erfahrungen, die die anderen Kreativbranchen in der Stadt gemacht haben.
Eva Imlauer-Blömers, bis hierher erstmal schönen Dank. Und jetzt darf ich die Gäste meines Podiums nach oben bitten. Ja, die Stichworte sind ja schon gefallen und darüber können wir nun sprechen mit Akteuren des Kunstmarktes, mit Akteuren, die schon sehr lange dabei sind und auch mit solchen, die mit neuen Ideen ihren Platz suchen. Ich begrüße recht herzlich Erika Hoffmann, eine engagierte Sammlerin von Kunst seit 40 Jahren. In Berlin lebt sie seit anderthalb Jahrzehnten inmitten ihrer Kunstsammlung. Volker Diehl ist bei uns von der gleichnamigen Berliner Galerie, inzwischen wieder in Charlottenburg angekommen. Man reist also auch in dieser Stadt, hat aber auch eine Dependance in Moskau. Die Kunstagentin, sie wird erklären, was sie damit meint. Es wird nicht 007 sein, die Kunstagentin Valeska Hagener ist bei uns. Sie bietet unter anderem Gesamtpakete für Interessierte an, beginnend beim Atelierbesuch. Und sie bespielt eine sozusagen temporäre Kunsthalle, eine alte Raumerweiterungshalle aus DDR-Zeiten im Stadtteil Prenzlauer Berg. Marek Klaassen von artfacts.net, seit 10 Jahren im Netz. Er sagt, das ist ein Kunstführer. Man könnte sagen, es ist eine Datenbank, eine Rankingagentur und ein Dienstleister gleichzeitig für alle, die sich mit dem Kunstmarkt befassen. Und schließlich Barbara Wiegand, Kulturjournalistin, seit über 1,5 Jahrzehnten begleitet sie die Berliner Kunstlandschaft für diverse Hörfunksender, darunter Deutschlandradio und nicht zuletzt Inforadio. Ja, wir haben eben gehört, der Kunstmarkt ist sehr individualistisch und könnte sich von anderen eine Scheibe vielleicht abschneiden, von anderen Kreativen. Das ist ja nicht unbedingt ein neues Problem. Frage ich also erstmal in die Runde, stehen wir 2011 vor den immer gleichen Problemen im Berliner Kunstmarkt oder hat sich da auch was verändert? Wer möchte beginnen, Volker Diehl?
Ich würde eigentlich gleich schon mal damit beginnen wollen, dass ich dieses Problem gar nicht so richtig verstanden habe. Ich mache das auch schon seit 30 Jahren und ich muss sagen, in den 80er Jahren waren wir eine kleine, feine Familie von wenigen Kunstbegeisterten und es hat sich eigentlich auch konzentriert in erster Linie auf 2 oder 3 Länder, also logischerweise auf Amerika, da aber dann zu 90% auf New York. Und in Europa war neben Deutschland vielleicht noch die Schweiz, ein bisschen Belgien, Italien als klassische Sammlerländer. Und dann war eigentlich die Kunstwelt auch schon vorbei. Wenn man sich das jetzt heute ansieht, dann ist das ja eine gigantische Kunstwelt geworden. Berlin ist da in diesem Orchester nur ein Instrument, aber sehr gut vernetzt. Und man muss die Kunstwelt auch immer global sehen, weil sie ist nie regional, grundsätzlich nicht. Das betrifft die Künstler, das betrifft die Galeristen, das betrifft die Sammler. Das heißt, die Netzwerke funktionieren über Kunstmessen, über internationale Ausstellungen, an denen Galeristen wie dann auch eben die Künstler der Galeristen beteiligt sind. Und das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Und ich würde eigentlich eher sagen, mir ist das hin und wieder sogar etwas zu viel und nicht zu wenig.
Da würde ich sehr gerne zustimmen.
Erika Hoffmann.
Ich empfinde, wenn man so viele Galerien, wie Sie eben genannt haben, in Berlin hat, wie kann es dann noch mehr Sichtbarkeit geben? Wer soll das alles sehen? Diese Galerien sind ja alle für jeden offen. Es ist das Demokratischste, es kostet keinen Eintritt. Das empfinde ich schon als ein unglaublich reiches Angebot. Ich weiß nicht, ob es denn so genutzt wird.
Darüber werden wir sicherlich sprechen, insbesondere wer es vielleicht auch in Zukunft eher nutzen könnte, als er es bisher tut. Wie ist das, Marek Klaassen, mit der Sichtbarkeit? Daran arbeiten Sie ja, indem Sie das versuchen zu strukturieren.
Natürlich sind wir auf die Idee gekommen, Rankings zu machen, weil man sich Strukturen überlegen muss, um bei diesen Hunderten von Galerien, die in großen Städten sind, das kann natürlich niemand mehr sehen. Das ist, gebe ich Frau Hoffmann völlig recht. Da wird es natürlich das Gleiche passieren wie in der Musik, dass es halt Gruppen gibt, die sich für Videokunst interessieren, die sich für Zeichnungen interessieren, die sich halt mehr oder weniger spezialisieren. Und dass man auch versuchen muss, den Leuten halt einen Einstieg zu machen. Es muss halt so eigentlich sehr viel mehr in der Vermittlung getan werden. Und die Kunstvermittlung sollte sich also nicht auf einen Price-Tag reduzieren, meiner Meinung nach, sondern die Vermittlung fängt halt daran an, dass es halt an den Schulen eigentlich losgeht mit Kunst, dass das nicht in der Renaissance aufhört, dass Kunst halt überhaupt in dem Kontext, im Alltag mehr Einklang findet, dass Künstler mehr involviert werden, nicht nur mit ein paar Prozent bei Kunst am Bauprojekten, sondern auch in Strukturen, in Unternehmen, in Politik überall, weil es sind sehr helle Geister, die da tätig sind.
Kunstvermittlung, Valeska Hagenay, wie viel an Basisarbeit leisten Sie, um Menschen dahin zu bringen, dass sie gegebenenfalls sagen, ach, ich bin zwar jetzt nicht der große Experte und ich habe auch nicht das große Portemonnaie, aber ich könnte eigentlich auch irgendwann mal ein Kunstsammler sein.
Als erstmal, dass man die Leute auch an die Hand sozusagen nimmt, weil wie gesagt, Berlin, es gibt unglaublich viele Galerien, man kann überall rein, aber es gibt trotzdem noch eine enorm große Hemmschwelle, dass Leute sich nicht trauen, in eine Galerie reinzugehen, geschweige denn mal zu fragen, was kostet es. Und dadurch, dass man halt mit den Leuten, es ist ein sehr, sehr kleiner Kreis, dass man den Leuten, sie erstmal in die Ateliers bringt, es ist ja dann auch wieder sehr privat, man bringt den Menschen irgendwie ein bisschen auch ein Stück Kunstverständnis und Kunst auch bei. Und man bringt ihnen auch bei, Kunst irgendwie zu lieben, weil ich gehe in eine Galerie, ich sehe es, aber ich kann oft natürlich nichts damit anfangen. Und die meisten Leute verschaffen halt einer Galerie nicht den direkten Zugang. Und das ist halt, indem ich Leute in die Ateliers bringe, halt dann umgekehrt.
Das ist insofern ganz interessant, dass wir über Sichtbarkeit sprechen und merken, es gibt ganz unterschiedliche Zielgruppen. Die einen kennen sich weltweit aus, haben genau beobachtet, was gerade auf der Art Basel Miami Beach passiert ist, und für die anderen ist es ein großer Weg dahin. Barbara Wiegand, wie ist das mit der Sichtbarkeit, mit der Sichtbarmachung durch die Medien, gerade in einer Stadt wie Berlin? Wie leicht, wie schwer ist es überhaupt, diese Themen sowohl für die Fachleute als auch für die nicht so nah dran sich wähnenden Menschen zu transportieren? Was erfahren Sie da in Ihrer Arbeit?
Ja, also das ist sicherlich nicht so einfach, das zu transportieren, zumal im Radio, weil man natürlich auch immer ein bisschen noch erzählen muss, worum es sich dreht und handelt, und dann eben auch wirklich versuchen muss, nicht so abzuheben, weil es ist oft so, was ich auch empfinde, dass es ja so ein geschlossener Zirkel oft ist. Man ist da auf den Vernissagen, man ist da und diese und jener, und da ist in der Tat eben diese Schwellenangst schon noch da, weil sich eben vieles über den Preis definiert, dann sind dann auch schon ganz andere Summen auch aufgerufen, und das eben so auch einem normalen Hörer nahe zu bringen, dass er vielleicht auch was davon hat, dass er vielleicht auch sagt, gut, ich gehe mal dahin und ich gucke mir das mal an, ich frage vielleicht auch mal nach.
Volker Diehl schnauft schon mal fest durch. Ich nehme noch mal diese Frage auf, wie geschlossen, wie offen ist dieser Bereich? Spielen da solche großen Events, ich denke mal so an Gallery Weekend, ich denke an das Art Forum, Volker Diehl hat da ja bei der Gründung damals mitgewirkt, Art Berlin Contemporary based in Berlin, also diese ganz unterschiedlichen Formen von Präsentationen, von Messen, die nicht Messen heißen dürfen oder heißen wollen, spielt das da eine Rolle, oder wie erleben Sie eigentlich den Kreis derer, die sich damit beschäftigen, wie offen, wie geschlossen ist er?
Also ich würde sagen, dass die Kunstwelt nicht offener und geschlossener ist als viele andere Bereiche, eigentlich vielleicht sogar eher offener, weil fast alle Galeristen reden gerne und geben auch dadurch natürlich dann sehr gerne Auskunft. Ist ja auch, Kommunikation ist unser Business eigentlich. Bei uns läuft eigentlich alles über Kommunikation am Ende des Tages. Fast jede Galerie ist auf Facebook heute. Wir haben alle schon seit Jahren, lange bevor andere darüber geredet haben, unsere Webseiten. Wenn man dann Interesse hat an Preisen, muss man sich natürlich dann vielleicht auch nochmal selbst bemühen. Aber sagen wir mal jetzt Preise, kann man auch über artnet.com wunderbar recherchieren. Also wenn man wissen möchte, wie die Auktionen gelaufen sind vor einer Woche oder vor zwei Wochen, das kann man in derselben Nacht noch erfahren. Und da gibt es Applications, kann man sich runterladen auf sein iPhone oder auf sein BlackBerry und kann sozusagen in Ist-Zeit verfolgen, welches Kunstwerk erzielt gerade welchen Preis in New York oder in Hongkong.
Da würde ich gleich Erika Hoffmann mal als langjährige Sammlerin fragen, was wir eben so gehört haben, sagen in Ist-Zeit dabei sein, spielt das für Sie überhaupt eine Rolle?
Überhaupt keine Rolle. Das interessiert mich überhaupt nicht.
Wie machen Sie das?
Im Gegenteil, also schon, dass ich Preise lese in der Zeitung. Es gibt ja heute kaum noch, was ich sehr bedauere, wirkliche Kritiken über eine Ausstellung in der Zeitung, sondern es wird beschrieben, was da zu sehen ist. Und dann kommt der Preis, und das finde ich völlig hanebüchen. Also so etwas, damit geht für mich der eigentliche Wert von Kunst, der für mich eine intellektuelle oder auch emotionale Anforderung darstellt, geht völlig verloren, wird übertüncht von etwa einem völlig irrealen oder auch realen Preis.
Da würde ich gleich wieder einsteigen. Vorher machen wir aktuelle Nachrichten aus der Inforadio-Redaktion. Das Forum im Inforadio in Zusammenarbeit mit der Senatsinitiative Projekt Zukunft aus dem Museum für Film und Fernsehen am Potsdamer Platz in Berlin. Die Stadt, die Kunst, der Markt. Mit der Sammlerin Erika Hoffmann, dem Galeristen Volker Diehl, der Kunstagentin Valeska Hagenay, mit Marek Larsen von artfacts.net und der Kulturjournalistin Barbara Wiegand. Eben haben wir gehört, ja, die ganz große Zahl der Künstler, die kommt in bestimmten Wahrnehmungen gar nicht vor. Ja, Heißt das, es gibt einfach zu viel Kunst? Heißt es, die machen das nicht richtig? Die haben die falsche Galerie an der Hand? Was für Erfahrungen machen Sie da, Valeska Hagenay?
Ja, es heißt ja nicht, dass alle Künstler, die in der Galerie sind, jetzt gut sind und alle, die nicht drin sind, sind schlecht. Ich meine, es gibt die Künstler, die können sich wie vielleicht besser vermarkten, andere weniger. Aber das ist ja auch nicht, das muss ja ein Künstler auch nicht. Ein Künstler muss einfach nur kreativ sein und machen und machen, machen und lernen, lernen, lernen.
Ja. Und was können Sie dann tun, sozusagen als Agentin, um das, um was Sie besser können als der Künstler, dann umzusetzen?
Naja, ich kann halt dem Künstler helfen, zu sagen, wieso, ich sehe mich eigentlich auch immer eher wie so ein Sprungbrett. Also ich bin keine Alternative zu einer Galerie. Und es ist eigentlich wichtig, dass die Künstler wirklich gezielt nachher in eine Galerie kommen. Und ich versuche sie ja auch in einer Galerie irgendwie nachher, also im besten Fall auch in einer Galerie zu vermitteln. Weil um die Galerie kommt der Künstler meiner Meinung nach nicht drumherum.
Also ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten für einen Künstler, auf sich aufmerksam zu machen, gerade in der heutigen Zeit. Und es ist auch fast unmöglich, sich zu verstecken, würde ich sagen. Also da ist die Transparenz eigentlich manchmal sogar zu groß. Ich sehe eher ein Problem in der Quantität, weil da ist manchmal einfach viel zu viel Wasser im Wein und so viel gute Kunst gibt es ja gar nicht, kann es gar nicht geben, weil Kunst ist was sehr Wertvolles und ist eine hochintellektuelle Leistung. Und ich würde mal behaupten, dass ein Großteil dessen, was wir an Kunst sehen und was heute produziert wird, eben jenseits jeder Qualität ist. Nennt sich Kunst und versucht auch Kunst zu sein, ist aber qualitativ so geringwertig, dass man sich davor auch manchmal schützen muss. Das hat eher zugenommen in den letzten Jahren, weil so viel Geld in den Markt hineingewandert ist, dass es so schick geworden ist für jeden, der irgendwie mal was von Kunst gehört hat, meint, er müsse irgendwie mit dabei sein. Das ist eigentlich eher die Gefahr, als dass irgendjemand unter den Tisch fällt.
Aber da ist ja die Frage, da möchte ich gerne mal einhaken, wer definiert das denn? Was ist denn gute Kunst? Sie haben es ja zu Recht auch schon bemerkt.
Die Zeit.
Die Zeit mitunter auch, aber Sie haben es zu Recht bemerkt, Frau Hoffmann, Ihnen fehlen die Kritiken. Es ist auch, das gebe ich auch ehrlich zu, es ist auch immer schwierig, das zu fassen in diesen Zeiten, wo es so viel gibt, wo es so viel schon gab, wo so wenig aneckt, wo eine Diskussion, das erleben wir hier am Anfang auch wieder, es geht um den Preis, es definiert sich um die Preise. Wer bestimmt, wo das Ranking ist? Wer definiert das? Was ist gute Kunst? Was ist Kunst?
Oh, das ist, also naja, diese Frage wollte ich heute eigentlich ausweichen.
Selbst Van Gogh, also wenn man jetzt mal zurückguckt zu den Impressionisten und deren Zeit, ne, die Salon des Refus, wo der moderne Kunstmarkt ja anfing, das war ja früher sehr akademisch noch in der Renaissance, das wurde aufgebrochen mit den Impressionisten, was ja letztlich auch eine Selbsthilfeausstellung war. Und Van Gogh, das war sozusagen Punk, wenn man das hat ja niemand als gute Kunst gesehen damals. Und das hat ja auch was mit der Rezeption zu tun. Und wenn man über Punk redet, kann man auch über Punkmusik reden. Da haben wir jetzt ja auch genug Abstand, 30, 40 Jahre. Qualität ist ja sowieso ein sehr schwieriger Begriff in der Kunst, weil das kann bei zeitgenössischer Kunst sowieso gar niemand sagen. Es kann ja sich eine Ästhetik ergeben, die wir gar nicht verstehen, so wie die Masse des Bürgertums oder des Bürgertums hat es ja wohl vielleicht eher verstanden, aber die akademische Umfeld in dem 19. Jahrhundert hat ja die Impressionisten überhaupt nicht verstanden. Und es kann ja schon sein, dass Sachen entstehen heutzutage, vielleicht im Street-Art-Bereich, Tags an Häuserwänden oder so, wo wir sagen, was ist das denn? Wo später verstanden wird, was diese Tags meinen. Und das ist halt das Schwierige, ja. Das ist halt das wahnsinnig Schwierige, auch mit der Kunstkritik, wenn man sich in so einem Umfeld bewegt. Also wenn man jetzt aus dem wissenschaftlichen Bereich, also aus der Ökonometrie auf den Kunstmarkt guckt, dann nennen wir Galeristen Aesthetical Risk Arbitrageurs. Also ein Arbitrageur ist jemand, der Gewinne macht über geografische Grenzen, meinetwegen Käse kaufen in der Schweiz und teurer verkaufen hier. Galeristen, die spekulieren mit einer Ästhetik der Zukunft. Ja, also das ist, wenn Herr Diehl was ausstellt, dann hofft er, dass diese Ästhetik, die er präsentiert, dass die in einigen Jahren oder in Jahrzehnten, in einem bestimmten Zeitabschnitt, kontinuierlich an Preis zunimmt und dann halt auch nicht nur an Preis zunimmt, sondern eben auch kulturell an Bedeutung gewinnt und am besten auch stigmatisch für eine bestimmte Zeit steht, wie die Pop Art, wie der hier Abstract Expressionism, die stehen alle für ihre
sehr,
Zeit.
Eine sehr romantische Sichtweise noch des Galeristen, würde ich sagen.
Dankeschön.
Ich glaube, da hat die Zeit Sie und viele andere aber überholt. Ich glaube, dass heute ganz andere Kategorien da angelegt werden. Heute ist das wirklich Hardcore-Business. Und das hat eben manchmal überhaupt gar nichts mehr damit zu tun, einen Künstler vielleicht durchzusetzen oder da den vielleicht in Museumsausstellungen zu bringen oder so, sondern es geht bei ganz vielen Galerien, bei den großen Galerien geht es eigentlich nur um harten Umsatz. Die steigen ein beim Künstler, wenn er $100,000 kostet, vorher interessieren sie sich nicht dafür und dann werden die Preise verdoppelt, verdreifacht und das in einem kurzen Zeitrhythmus. Wenn der Künstler das hergibt, dann funktioniert es und wenn das nicht ergibt, dann muss der Nächste ran. Also das ist sehr viel härter geworden als, also das, was Sie da darstellen, ist 80s, ne, so ein bisschen.
Vielleicht, würde ich jetzt aber nicht sagen. Gerade hier in Berlin gibt es sehr, sehr viele Galeristen, die diesen 80s Anspruch,
die Romantik,
die Romantiker jenseits von Gut und Böse, die halt schon diesen Anspruch haben, Künstler aufzubauen und zu platzieren. Und,
nur wenn sie es dann halbwegs geschafft haben, dann gehen die Künstler woanders
hin. Ja, es ist wie im Fußball. Bayern München kauft dann halt die besten Spieler.
Augsburg sitzt ganz hinten, das ist klar. Mhm. Die Frage ist jetzt, ist das sozusagen ein spezifischer Charme von Berlin, weshalb viele Künstler hierher kommen, weshalb hier auch viele Galerien Menschen aufbauen können, bis zu dem Punkt, wo sie dann entfleuchen? Hat also in dem internationalen Kunstmarkt Berlin da so eine Nischenfunktion oder eine Wasserträgerfunktion für andere? Nein,
sagt Volkerdin. Also das, wenn man Berlin von jetzt Bruttosozialprodukt betrachtet, liegen wir auf der Höhe von Athen. Und über Griechenland wird ja viel diskutiert. In Athen gibt es vielleicht so 60 Galerien oder so und hier gibt es vielleicht so 600. Hier ist es halt billig, ne? Und man kann hier mit relativ wenig Geld überleben. Und die Künstler organisieren sich, helfen sich gegenseitig, wie man hier an öffentliche Mitteln kommt oder halten sich über Wasser mit irgendwelchen Kneipenjobs und so weiter. Das ist in Paris oder London nicht möglich. Also wenn man sich das Bruttosozialprodukt in New York anguckt, da ist es halt einfach, in Manhattan kann man sowas nicht machen wie in Berlin-Mitte. Das ist unmöglich.
Bedeutet jetzt im Grunde genommen, so lese ich jetzt aus Ihren Aussagen heraus, irgendwie Kunst hat keinen Ort. Es nützt wenig zu sagen, hier in dieser Stadt gibt es Ambiente. Das ist dann alles 80s, weil es letztlich dann doch ein sehr hart umkämpfter Markt ist und da gibt es eben Spitzenverdiener bei den Künstlern, bei den Galerien und es gibt natürlich auch Sammler, die eben auch das sich leisten können oder leisten wollen. Was ist aber mit dem großen Feld der anderen, die in dieser Stadt in Galerien, in Ausstellungen gehen, auf Kunstmessen gehen, sich für Kunst interessieren? Wo bleiben die? Ist das nicht sozusagen ein brachliegender Markt? Ist da nicht möglicherweise viel Musik für diese Stadt drin, wenn man nicht gerade in der Champions League spielen will? Erik Hoffmann.
Berlin krankt irgendwie noch daran, dass während viele Dekaden hier Ost wie West öffentlich unterstützt wurde. Und dadurch ist so etwas entstanden, wie das für alle immer gesorgt werden muss. Das sich durchsetzen und eigene Initiative entwickeln, wäre für mich ein viel wichtigerer Gesichtspunkt, den ich auch den Künstlern zutrauen muss. Sonst geht es eben nicht. Und wenn man unbedingt so arbeiten will, Sie haben davon gesprochen, dass die Jobben, ja natürlich, so war das doch eigentlich immer, so kenne ich das von früher. Also man macht irgendwas, was weit entfernt ist vom Job, um sich dann leisten zu können, abends oder an freien Tagen künstlerisch zu arbeiten. Und ähnlich war das ja mit den Galerien früher. Das war etwas, was man machen konnte, wenn man einen anderen Brotberuf noch hatte.
Ja. Das ist jetzt allerdings natürlich ein klares Argument dagegen, dass man diesen ganzen Bereich des Kunstmarkts nicht irgendwie so entwickeln kann, wie man andere Bereiche der Kreativwirtschaft entwickeln kann, wo es eben darum geht, man macht eine Klitsche auf und
hat keine Kreativwirtschaft. Genau. Kunst ist was ganz anderes.
Ja, und man muss auch vorsichtig sein, also was auch gerade das Design betrifft. Es ist ja nun auch nicht so, dass das hier alles rosig ist. Also die großen Geschäfte werden auch da noch woanders gemacht. Hier ist, eigentlich ist es teilweise ähnlich. Es ist eine Art Laborsituation. Hier kann vieles entstehen. Hier gibt es auch gute Leute. Aber daraus ernsthaft auf einer bestimmten Ebene was zu machen, auch im Modedesign, das ist immer noch schwierig, sich am Markt auch durchzusetzen. Das ist gar nicht so unterschiedlich. Und es ist auch nicht so, dass es jetzt hier schon die tolle Stadt und die verdienen alle damit wahnsinnig viel. Das ist in diesen Bereichen genauso wenig der Fall. Muss ja vielleicht auch nicht sein. Also es ist so die Frage, im Moment empfinde ich es auch. Also schön, es ist ein großer Abenteuerspielplatz, sagt man auch oft. Man kann sich viel ausprobieren. Das ist spannend. Da entstehen spannende Dinge. Die Frage ist aber, die Zeit wird das ja zeigen. Es wird andere Zentren geben. Was bleibt davon übrig? Was wird erwachsen? Was bleibt davon? Und da, denke ich, ist es natürlich schon wichtig, dass man guckt, was ist auch erhaltenswert. Sicher ist auch viel Wasser im Wein, wie Herr Diel richtig sagte vorhin. Und man kann und sollte auch nicht, also ich bin auch dagegen, eine Unterstützung jetzt flächendeckend. Jeder Künstler muss jetzt Geld kriegen, damit er immer arbeiten kann. Also
woher soll dieser, ne? In dem Moment, wo sich die Politik einmischt, ist es vorbei, ist das Thema erledigt. Also da würde ich mich hundertprozentig dagegen wehren. In jeder Form. Die kann Bedingungen schaffen, die Politik, aber sie darf nicht direkt eingreifen. Das ist das Verkehr, das man machen kann.
Rahmenbedingungen schaffen heißt, dass im Koalitionsvertrag steht, wir wollen ganz gerne eine ständige Kunsthalle haben. Ist das noch Rahmen schaffen oder ist das schon sozusagen eine aktive Politik, wo Sie sagen, langsam, ihr mischt euch ein?
Nein, das ist eine Rahmenbedingung, würde ich sagen. Wobei dieser Drang, eine Kunsthalle haben zu wollen, habe ich so nie wirklich verstanden eigentlich. Wir haben wunderbare Orte, wo man zeitgenössische Kunst zeigen kann, institutionell. Wenn die Orte, die vorhanden sind, und das ist wirklich reichlich, wirklich gute Arbeit machen, dann braucht man nicht noch eine zusätzliche Kunsthalle. Wenn es die dann gibt und sie ist gut ausgestattet, freue ich mich natürlich, aber es ist nicht unser vorrangiges Problem. Eigentlich, was Sie auch sagen, die Laborsituation betrifft, das trifft es eigentlich. Und das macht auch eigentlich sehr viel mehr Spaß, irgendwo sich Ausstellungen anzusehen. Und die gibt es ja jeden Tag, wo Künstler sich zusammengetan haben, haben jeder 100 Euro auf den Tisch gelegt, haben sich einen Laden gemietet, irgendwo eine Garage, eine Fabriketage. Man kann die wunderbarsten Dinge sehen. Das ist eigentlich die Kunsthalle in Berlin. Deswegen finde ich zum Beispiel auch die Veranstaltung Gallery Weekend ein ganz besonderes Geschenk, weil es gibt kaum eine Stadt in der Welt oder es gibt wahrscheinlich keine andere Stadt in der Welt, wo man so etwas machen kann. Auf diesem Niveau und mit diesem großen Reichtum an Kreativität. Und da kann man sich eben von Underground bis hin zu extrem teurer internationaler Kunst alles ansehen. Also von 3 Tagen nimmt sich ein Fahrrad und was Schöneres kann man sich eigentlich nicht antun. Da braucht man nicht noch zusätzlich eine Kunsthalle.
Wenn das Wetter mitspielt.
Dieses Jahr war es spitze.
Dieses Jahr hatten wir einen sehr trockenen Herbst, weil es gehagener, weil wir eben das Stichwort Garage gehört haben. Eine Raumerweiterungshalle, für die es nicht wissen, zu DDR-Zeiten war so ein Ziehharmonika-ähnliches Teil, was also je nach Bedürfnis größer werden konnte. Es gibt noch ein paar, die rumreisen. Eins davon ist von dem Verein Selbstuniversität betrieben, also als interner Treffpunkt. Ihres ist im Moment gerade stillgelegt im Stadtteil Prenzlauer Berg, unter anderem, weil es kalt ist und weil es renoviert wird. Was erleben Sie denn da, wo wir eben gehört haben, ja, da kommen Menschen und diskutieren über die Zukunft der Kunst, das, was sie bewegt. Sind das andere als die bei den anderen auftauchen oder sind es die gleichen?
Nee, also es ist schon unglaublich unterschiedlich. Es gibt natürlich Leute. Einmal kommen die Leute natürlich, um die Kunst zu sehen, aber es kommen natürlich unglaublich viele auch, um die Halle zu sehen, weil die ja so speziell ist, weil es die ja gar nicht mehr gibt. Das heißt, die Architektur spielt dann auch eine große Rolle. Klar, jetzt die ganz großen Sammler, die jetzt in die Galerien gehen, ich glaube, die kommen jetzt zu mir jetzt erstmal auch nicht. Aber
es gibt ja auch vielleicht kleine Sammler.
Kleine Sammler, ja. Aber jetzt, ich schätze mal, Frau Hoffmann war noch nicht da.
Ich wusste gar nichts von ihrer
Frau. Ja. Die ist ja auch noch, so neu. Und also ab Januar geht es dann auch weiter. Aber es geht eigentlich auch in diesem Raum gar nicht so sehr. Es ist ja nicht mein betriebener Raum, es ist ja auch nicht meine Halle. Und es ist ja auch keine wirkliche Kunsthalle. Das war so der Running Gag, weil es immer heißt, Berlin hat keine Kunsthalle. Da haben wir gedacht, na okay, dann haben wir jetzt mal eine. Wir wollen eigentlich eher Socializen, Networken. Es gibt unglaublich viele Künstler, die halt nicht in der Galerie sind, aber unglaublich gute Kunst machen. Das heißt, man versucht natürlich, diese Künstler auch irgendwie mal zu zeigen. Es gibt aber auch sehr viele Kuratoren, die unglaublich gut sind und auch irgendwo nie einen Anlaufpunkt haben, mal zu zeigen, was sie eigentlich können. Das heißt, diese Halle ist eigentlich so ein Treffpunkt für Künstler, für Kuratoren, also für jeder, der irgendwie sich mal, nicht ausprobieren, aber irgendwie mal was machen will. Und ich ziehe eigentlich nur diese Fäden zusammen und gucke, wer könnte da irgendwie mal mitmachen.
Erika Hoffmann, kann man Sammler werden lernen? Ist das etwas, wo Sie sagen, wenn ich einmal in der Woche zeige, wie ich in meiner Kunst lebe, da lässt sich etwas auch an Wissen transportieren? Oder ist das so, dass das sozusagen jeder bei sich ganz tief in sich reingehen muss, wie der Künstler auch, und es finden muss? Was erleben Sie, wenn Leute mit Ihnen sprechen?
Mein Ziel ist eigentlich nicht, einen Weg zum Sammeln zu vermitteln oder jemanden zu erziehen, Sammler zu werden. Es geht mir um eine viel grundsätzlichere Sache, dass man sein Leben ändern kann, indem man etwas, sich auf etwas anderes einlässt. Also ganz romantisch, noch viel früher, also Rilke nicht gegenüber dem Apoll von Belvedere, du musst dein Leben ändern. Wenn man gute Kunst sieht, ist das so, dann stehen einem die Haare zu Berge. Ja, ja. Und natürlich versuchen wir zu vermitteln, was jeweils bei mir zu sehen ist. Jeder kann alles fragen und bekommt auch alles, was er wissen will, beantwortet. Aber es geht nicht ums Sammeln, sondern es geht wirklich darum, dass man Kunst in einer ganz direkten, physischen, körperlichen Weise erleben kann. Anders als in einem Museum, wo es denn schon geweihte Kunst ist, sondern bei mir kann man fragen, warum ist das Kunst?
Das ist ja fast schon so etwas, wo Sie damit zumindest animieren, dass andere auch diesen Weg gehen.
Ja, nein, ich animiere nur dazu, dass jeder mit eigenen Augen sieht und dass er eben nicht sich verlässt auf das, was er lesen kann, was er irgendwo anders, was schon vorgedacht ist, sondern dass man sich selbst zutraut, sich berühren zu lassen oder eine Erfahrung zu machen, dass man einfach offen bleibt und nicht meint, man müsste irgendeiner Autorität trauen. Man kann sich selbst etwas zumuten.
Wir muten uns und Ihnen jetzt zu, Neues von Wetterverkehr und aus der weltweiten Nachrichtenlandschaft zu erfahren und sind gleich wieder zurück. Aus dem Museum für Film und Fernsehen am Potsdamer Platz in Berlin, das Forum im Inforadio. Es ist übrigens das 59. Zukunftsgespräch, eine Reihe, die wir mit der Senatsverwaltung für Wirtschaft schon seit dem Jahr 2000 durchführen. Bei mir zu Gast sind Erika Hoffmann, Valeska Hagenay, Barbara Wiegand, Marek Klaassen und Volker Diehl. Sprechen wir doch einmal über Zahlen. 2010 wurden weltweit mit Kunst, zugegeben auch mit der ein oder anderen Antiquität, 43 Milliarden Euro umgesetzt. Die vermutete Netto-Kreditaufnahme der Bundesrepublik in diesem Jahr liegt bei ca. 44 Milliarden. Josef Beuys würde jetzt einfach vorschlagen, alle, die Kunst kaufen wollen, setzen sich zusammen und lösen sozusagen das Kreditproblem. In Berlin haben die 2200 Unternehmen des Kunstmarktes knapp 400 Millionen Umsatz gemacht. Wir haben schon gehört, über 6000 Künstler, an die 500 Galerien. Jetzt gibt es eine Umfrage der Berufsvertretung der Galeristen in Berlin. Der Landesverband Berliner Galerien hat den durchgeführt und dessen stellvertretender Vorsitzender ist Kai Wagner von Wagner und Partner Karl-Marx-Allee. In der Umfrage ging es unter anderem um das nicht mehr vorhandene Artforum, um die Rolle anderer Ereignisse innerhalb und außerhalb Berlins im Herbst. Was können Sie denn über Reaktionen sagen, jetzt zu einem Zeitpunkt, wo natürlich die Zahlen noch nicht richtig ausgewertet sind?
Also erst einmal muss man noch mal in Erinnerung rufen, dass sowohl wir vom Landesverband Berliner Galerien als auch zahlreiche Kolleginnen und Kollegen sehr überrascht waren, dass Ende Mai in einer Nacht- und Nebelaktion das Artforum versenkt wurde. Darauf war keiner in der Dramatik vorbereitet. Eine unserer Reaktionen war, erstmal eine Grundlage zu legen, indem wir unter den 400 bis 500 Galerien, die wir in Berlin zählen, eine Umfrage gestartet haben mit zwei Ergebnissen. Das kann ich vielleicht heute Abend schon mal andeuten. Können wir tendenziell schon was herauslesen? Das eine Ergebnis ist, dass es der überragende Teil der Befragten als einen großen Verlust empfindet, dass das Artforum so in der Form nicht mehr existiert.
Ist das nur eine Art Bedauern, dass es das Artforum nicht mehr gibt, oder steckt dahinter auch eine Befürchtung, dass der Standort Berlin durch die Debatten, die in diesem Jahr zerredet wird? Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, auch bei der Einladung, die Sie bei dem Einladungsschreiben, das klang so ein bisschen wie Spitzenpolitiker, die immer sagen, der Markt ist nervös, man muss ihn beruhigen.
Es ist nicht so schlimm wie ohne Not eine Messe, die angefangen hat zu funktionieren, einfach zu beenden. Das Artforum hat sicherlich, die Diskussion wurde auch geführt, seine Schwächen. Aber wenn man sich das vor dem Hintergrund der Geschichte Berlins und der Teilung etc. nochmal vor Augen ruft, hatten wir eine Messe, die 15 Jahre gewachsen ist. Man muss einfach diese Messe mit anderen Augen auch betrachten, als vielleicht in anderen Städten andere Messen.
Ist das, was eben Kai Wagner hier formuliert hat, etwas, ich frage erstmal ihn, was die Umfrage angeht, etwas Konsensuelles in der Berliner Galeristenlandschaft? Und dann frage ich hier oben auf dem Podium.
Naja, ich sagte ja vorhin schon, ich kann dieser Umfrage noch nicht vorweggreifen, das werden wir sehen.
Aber Sie haben natürlich auch andere Erfahrungen im Umgang
mit. Ich kann nur sagen, ich habe das Beispiel der Art Cologne, die ja sich immer rühmt, die Mutter aller Kunstmessen zu sein, und die dann irgendwann in den 90ern sicherlich, wir haben ja mit Volker Diehl hier im Podium jemand, der zu den Mitbegründern des Artforums gehört. Und wer sich noch erinnert, ist ja das Artforum damals auch aus einer großen Unzufriedenheit an der Art Cologne entstanden. Da ist ja eine Messe auch ins Trudeln geraten, die jahrelang das Flaggschiff war. Und das hat Köln nicht gut getan. Das hat eben unter anderem dazu geführt, dass nach Berlin übergesiedelt worden ist, dass sich Interessen verschoben haben. Und die Art Cologne tut sich bis heute schwer daran, ihren einzigen Titel oder ihren Ruf wieder zu erlangen.
Ich muss Ihnen da so ein ganz klein wenig widersprechen. Ich habe damals auf einer Pressekonferenz mal gesagt, ich möchte eigentlich nicht, dass wir so den Weg des langsamen Sterbens beschreiten. Wenn die Messe sich nicht erfolgreich und international erfolgreich durchsetzen kann, bin ich dafür, dass man sich andere Konzepte überlegt oder dass man es einfach sein lässt. Weil negative Botschaften über Berlin und über Veranstaltungen in Berlin in die Welt zu senden, ist eigentlich nicht das, was wir brauchen. Und das war in den letzten Jahren meiner Meinung nach zu viel negative Nachrichten. Da fehlten die richtigen Galerien, da fehlten die Unterstützung, da fehlten die Umsätze etc. 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 Da muss ich sagen, hat sich, ich habe es eben schon mal kurz erwähnt, in meinen Augen dieses Gallery Weekend eigentlich auch zu Recht durchgesetzt. Neue Konzeption, einzigartig, wird jetzt sogar kopiert von New York, funktioniert da aber nicht so gut, weil einfach die Infrastrukturen nicht so stimmen und auch nicht so günstig sind wie hier in Berlin. Aber es ist eine Veranstaltung, die meiner Meinung nach auf einem ganz, ganz hohen Niveau die Kunstmesse ersetzt hat, und das auch zu Recht.
Mein Name ist Stefan Walzer, ich bin so ein junger Sammler. Mich wundert, dass überhaupt nicht angesprochen wird, welche Aufgaben und Rollen unsere öffentlichen Museen eigentlich haben. Es gibt eine Menge Museen. Wenn Sie sich mal umschauen in anderen Ländern, was für interessante, abwechslungsreiche, aufregende Programme Museen machen können, zeitgenössische Museen in anderen Ländern, was die tun im Bereich Nachwuchs, bei Schülern, bei Jugendlichen.
Ich dachte, das Thema sei Kunstmarkt gewesen.
Barbara Wiegand, nochmal zu dieser Rolle. Also wir haben Museen, wir haben Galerien und wir haben ja mal darüber gesprochen, und in der Mitte könnte dann so eine Kunsthalle sein. Wie ist dieses Verhältnis, also insbesondere auch von den Museen als Akteure auf dem Kunstmarkt?
Zumindest was die deutschen Museen, aber auch die europäischen Museen betrifft, ist es ja mittlerweile so, dass die mangels Ankaufsetat gekauft bekommen von Sammlern. Explizit, die gehen dahin, kauft den dir für 600.000, den und den Neo auch, was ja im Prinzip auch nicht schlecht ist. Das ist ja nun nichts Verwerfliches. Es ist ja schon länger auch die Diskussion darum, also um den Einfluss der Sammler, positiv wie negativ, in den Museen, weil, das hatte ich ja vorhin schon angesprochen, dass durchaus natürlich Ausstellungen davon beeinflusst sind, welche Werke man bekommt, welche Sammlungen in welchen Museen sind. Aber das heißt ja nicht, dass man das nicht auch anders vermitteln kann. In Berlin versucht man das ja nun auch einigermaßen, dass man das auch etwas anbindet. Ich finde, hier ist auch einiges passiert, seit wir einen Wechsel hatten an der Spitze mit Herrn Kittelmann, dass man auch zeigt, was man hat. Die Frage ist natürlich aber, die man sich in der Tat stellen kann, früher definierte sich wirklich der Wert sagen wir auch auf dem Markt eines Künstlers, aus dem Museum heraus. Und ich denke mir mal, dass das heute vielleicht sich doch gewandelt hat.
Herr Klaassen, beim Ranking von Künstlern spielt da auch bei Ihnen eine Rolle, was in öffentlichen Museen?
Klar.
Ja.
Natürlich.
Also insofern wird das schon an dem Punkt
auch. Ja, wir sind ja 80s. Wir verfolgen ja noch diesen romantischen Gedanken und ich bin ja auch öfters involviert, gerade durch die Geschichten, die da in Asien stattfinden. Oder wenn man jetzt wieder zu Lehmann kommt, zu dieser sagenumwobenen Damien Hirst-Versteigerung, halt aus dem Studio direkt ins Auktionshaus, was für mich und die ganzen anderen Leute, die sehr emotional da drin sind, wahrscheinlich, das ist für uns eine Horrorvorstellung, weil ich finde, der Diskurs gehört einfach dazu. Wenn natürlich aus dem Studio direkt in die Auktionshäuser produziert wird, dann hat das nichts mehr viel mit Kunst zu tun, sondern sind wir wieder bei Design, dann ist es halt das gute Stück über dem Sofa. Man muss da auch ein bisschen vorsichtig sein, wenn man jetzt über Kunstmarkt redet und dann die Museen völlig weglässt, weil wir jetzt ja über Markt reden. Finde ich auch falsch, weil der Kunstmarkt ist ja nicht nur der Markt, dass der Sammler irgendwie Kunst kauft oder das, was in Auktionshäusern verkauft wird, sondern der Kunstmarkt ist ja auch der Markt der Präsentation der Kunst. Das finde ich
ja,
schon.
Ja, aber da ist ja die Frage, wer bestimmt denn das, was wird in den Museen gezeigt? Und da ist natürlich dieser Anruf schon richtig. Inwieweit setzt ein Museum das heute noch? Ich habe oft den Eindruck, das ist durchaus auch der Markt, der das setzt. Das sind die Galeristen, das sind irgendwie private Kunstförderer. Mag das gut sein oder schlecht sein? Von den Museen, da vermisst man vieles. Die hoppeln manchmal so ein bisschen hinterher und zeigen das dann. Aber da
würde ich jetzt nicht sagen, das sind Leute, die was machen, genauso wie, ich meine, das Mama ist der Star oder so. Wir haben doch so viele Ausstellungen in letzter Zeit in der Nationalgalerie gehabt oder hier in Berlin, wo die Leute Schlange standen, wo man keine Karten gekriegt hat.
Bei Gesicht der Renaissance, das ist jetzt nicht unbedingt
selbst die
aktuellste Kunst.
Es ist doch egal.
Wobei es die
es ist doch wirklich scheißegal, ob das nun gute Kunst, um das nochmal hier, wird wahrscheinlich Frau Hoffmann, Herr Diehl werden alle bestätigen, hat ja gar nichts mit damit zu tun, wann das entstanden ist. Die ist ja deswegen gut, man kann ja deswegen so ein Dürer Hase heute oder die alte Oma da, seine Frau, seine Mutter, Entschuldigung,
also, da
abgebildet hat. Das ist ja zeitgenössische Kunst, ja, das ist, wie alt ist es denn, ja? Also das,
ich schlage Ihnen gleich die betenden Hände um die Ohren. Ja, bitte.
Ich möchte einfach ein Beispiel geben, was wir versuchen jetzt. Wir haben gekauft eine Wohnung und eine Galerie, die noch nie Galerie ist. Und wir wollen diese Wohnung exklusiv vermieten, mit Kunstwerken drinnen, sodass die Leute kaufen können. Das bedeutet, wenn man vermietet, in ein paar Monaten, jemand wohnt in dieser Wohnung und dann vielleicht durch diese längere Schauen kann sie entscheiden, wirklich, was eine Kunst zu sich passt. Was es wichtig ist, das findet statt in Wedding.
In bitte?
Im Wedding. Wedding.
Im Wedding. Ist, wow. Der Wedding ist im Kommen, kriege ich seit zwei, drei Jahren
genau
gesagt. Wie sehr werden sich Galerien wandeln?
Das ist sehr schwierig, da eine Prognose zu stellen. Aber wenn man sich mal die letzten Jahre ansieht, also es ist ja doch etwas einfacher, über das Vergangene, also über das Zukünftige zu reden.
Wir heißen nun mal hier Zukunftsgespräch.
Ja, ich versuche aus der Historie was für die Zukunft abzuleiten. Aber wenn man sich die letzten Jahre ansieht, ist schon eine dramatische Veränderung passiert in der Kunstwelt, gerade was die Stellung, die Position, die Konzepte der Galerien anbelangt. Und was man da sehen kann, ist, dass die großen Galerien größer geworden sind und das ganze große Mittelfeld der Galerien eher Probleme hat. Und dann wiederum logischerweise die jungen Start-up-Galerien keine großen Probleme haben, weil die natürlich auch geringe Kosten haben und ganz anders arbeiten. Die Kunstwelt hat sich geteilt zwischen denen, die reich sind und noch mehr Geld machen und die, die vielleicht etwas weniger Geld verdient haben, jetzt aber sehr viel weniger verdienen. Und das ist schon etwas, was mich so manchmal ein ganz klein wenig nachdenklich macht, weil da natürlich auch wieder die Qualität oder der Diskurs oder das Gespräch über die Kunst oder die Inhalte hinten rüberfallen, weil es wirklich dann eigentlich nur noch um das Geld geht und auch um die Kartelle, die dann sich bilden, weil eben so viel Geld zu verteilen ist. Was sich daraus entwickelt für die Zukunft, ist schwer zu sagen. Aber ich glaube, dass es sicherlich hier und da Gegenbewegungen geben wird, dass einfach der ein oder andere Galerist oder Sammler sagt, ich möchte einfach, so wie Frau Hoffmann gerade sagt, ich gehe nicht mehr auf Messen, ich verweigere mich, so wie Slow Food, einfach ein bisschen entschleunigen. Und das könnte vielleicht eine Gegenbewegung sein. Aber was dahinter ja wirklich als Resultat dabei herauskommt, das ist ein bisschen im Kaffeesatz lesen.
Also es gibt ja auch wirklich immer mehr Künstler. Alle wollen sie ja irgendwo mal präsent sein, alle wollen sie irgendwo mal ausstellen und auch zeigen. Deswegen denke ich mal, dass gerade so Projekträume, sie wird es immer mehr geben. Also Projekträume sind ja oft wirklich von Künstlern gegründet. Also Künstler zeigen Künstler. Das heißt, die Künstler machen sich ja selber, tun sich dann auch in Gruppen zusammen und sagen, okay, wir bleiben jetzt nicht nur in unserem Atelier und malen still irgendwo vor uns hin. Wir gehen jetzt einfach raus, zeigen, mieten uns oder irgendwo was an, gucken und stellen einfach mal alle aus, dass wir halt wirklich mal gesehen werden von der breiten Masse, weil sonst sieht einen ja keiner.
Marek Klaassen, wo geht's hin und wie kann man sozusagen auf diesem durchreitenden Tiger die Richtung mitbestimmen?
Naja, man muss dazu sagen, dass sich auch einiges geändert hat durch die Informationsgesellschaft. Es ist so, dass es früher in der guten alten Zeit noch hieß, wenn ein Künstler gestorben ist, dann steigen die Preise. Heute muss man davon ausgehen, bis auf wenige Ausnahmen wird der Künstler vergessen werden und das Zeug landet auf dem Müll. Jetzt mal übertrieben.
Aber war das all die Jahrhunderte nicht zum Teil ähnlich?
Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Da habe ich nicht gelebt. Aber jetzt ist es halt so, dass man muss ständig darum kämpfen, eine gewisse Aufmerksamkeit zu erzeugen. Man muss es schaffen, Nachrichten zu kreieren, Good News zu kreieren. Das geht natürlich nur, indem man was macht und sich auch mal traut, was zu sagen, eine Entscheidung zu sagen, wie Frau Hoffmann das gesagt hat. Man muss halt ein Statement haben. Ja, und diesen muss ich auch ein bisschen selbst vertrauen, dass man jetzt sagt, das gefällt mir jetzt und wenn es auch niemand anders gefällt, das kaufe ich mir jetzt. Und wenn es auch nur 100 Euro kostet, das ist mir egal.
Das, was Marek Klaassen jetzt beschrieben hat, Barbara Wiegand, wird das von den Medien, die sich intensiv mit Kunst befassen, wahrgenommen, umgesetzt, diese berühmten Good News? Oder ist das nicht so einfach, wie soll ich sagen, überschriftenfähig? Also sind dann doch am Ende in diesem engen Flaschenhals der Wahrnehmung dann doch die Damien Hirsts, die dann gegebenenfalls in die Nachrichten kommen und all diese anderen Bereiche, über die wir hier gesprochen haben, das geht dabei unter?
Nee, ich würde nicht sagen, dass das ganz untergeht, aber in Zeiten dieses Hyper-Hypes, würde ich schon mal sagen, ist das durchaus untergegangen, weil sich auch die Medien dem schon noch ein bisschen angeschlossen haben, dass man nicht mehr über Inhalte geredet hat. Und das ist. Aber ich denke jetzt durchaus, dass gerade, wie so blöd heißt, in der Krise liegt die Chance, auch da eben eine Chance ist, dass man solche Sachen auch durchaus sieht und auch sucht, auch als Berichterstatter, also solche mal anderen Formen. Man hat ja nun, weiß ich nicht, wie viele 100 Sachen schon gesehen und irgendwann sagt man, oh mein Gott, das habe ich schon alles gesehen. Aber vielleicht sieht man da wieder was anderes, entdeckt auch was anderes drin. Also insofern ist da, denke ich, durchaus eine Chance drin und ich hoffe, sie wird auch genutzt, weil ansonsten kann das natürlich auch übel ausgehen, insofern, dass diese Schere, die wir ja im Kunstmarkt genauso abbilden, eben auch weiter auseinandergeht.
Erika Hoffmann, gibt es Menschen, wo Sie sagen, die etwas jünger sind als Sie? Ich will nicht uncharmant sein. Also gibt es von denen genügend, denen Sie den Stab weitergeben können, wo Sie sagen, ja, also meine Art des Sammelns, meine Art der Kunstbetrachtung, da wird es auch weiter genügend Menschen geben, die das so hochhalten.
Sehen Sie, es gibt auch immer Künstler, die das tun. Und denke auch bei den Sammler? Jungen. Das kann ich schlecht beurteilen.
Es gibt nie genug Sammler.
Ja. Das sagt der Galerist.
Richtig, wahrscheinlich so.
Aber sagen wir nie genug gute Sammler. Das
so. Also das ist für mich nicht zu übersehen. Ich mache halt einfach das, was ich für richtig halte, ziemlich dickköpfig und lasse mich da nicht unbedingt auf Diskussionen darüber ein. Warum? Das ist einfach schlecht zu vermitteln, warum ich das wirklich tue.
Aber diese Haltung ist natürlich auch ein Statement, was vielleicht Menschen animiert.
Ja, das ist eine Altersidiosynkrasie. Und ob das bei anderen sich auch so entwickelt, kann ich schlecht beurteilen.
Das Forum im Inforadio heute in Zusammenarbeit mit der Senatsinitiative Projekt Zukunft aus dem Museum für Film und Fernsehen mit der Sammlerin Erika Hoffmann, dem Galeristen Volker Diehl, der Kunstagentin Valeska Hagenay, Marek Klaassen von artfacts.net und Barbara Wiegand, der Kulturjournalistin aus dem Inforadio und von anderen Medien. Ich bedanke mich für die Diskussion, ich bedanke mich für die Beiträge aus dem Publikum und natürlich für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank.